Ja, vielen Dank, Herr Dr. Eiden. Sie haben die Frau Sepp ja schon angekündigt, da kommt sie schon. Herzlich willkommen bei uns. Und ja, Herr Eiden hat es schon gesagt, wir sind sehr gespannt. Sie sind im IAS Erkner und dort in der, ich muss ablesen, stellvertretende Leiterin der Abteilung Kommunikations- und Wissensdynamiken im Raum. Und Sie forschen unter anderem über soziale Innovation auf dem Land und in der Stadt.
Guten Morgen und herzlichen Dank vor allem auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf in diesem, wie ich doch finde, spannenden Format, wo schon der Raum sehr spannend gestaltet ist. Was macht man, wenn man so als Wissenschaftlerin zu so einem Forum eingeladen wird? Man denkt sich, da sitzen jetzt ganz, ganz viele Akteure aus dem ländlichen Raum, die haben alle total viel Ahnung. Kann man da jetzt eigentlich noch großartig was dazusetzen? Und ich denke mir dann immer, okay, eine Möglichkeit ist, ich versuche jetzt die nächsten 15 Minuten so ein bisschen die Dinge, die wir in ländlichen Räumen, überwiegend in Deutschland, manchmal aber auch anderswo beobachten, ein bisschen zu systematisieren und zu schauen, was finden wir denn so für Muster und Tendenzen, die wir eigentlich an ganz vielen Orten ähnlich, aber doch unterschiedlich finden. Deswegen mache ich so grob 4 Punkte auf. Ich sage so ein bisschen generell, was wir eigentlich uns unter Innovation und sozialen Innovationen vorstellen und werde dann genau in der anderen Reihenfolge, als es auf dem Titel steht, kreative Lösungen, offene Prozesse und neue Akteure vorstellen. Innovationsfähigkeit ist eins dieser großen Stichworte, was wir immer wieder hören und lesen. Auch in ländlichen Räumen geht es immer wieder darum, dass sich Städte, Dörfer, Regionen irgendwie regelmäßig neu erfinden müssen, neue Wege suchen, die Schwierigkeiten überlagern sich teilweise. Und dafür braucht es immer wieder neue Ideen. Und diese Innovationsfähigkeit, also auch die Möglichkeit, Wege zu finden, Ideen zu haben, gilt es heute auch irgendwie ganz stark zu fördern und wahrzunehmen. Da geht es nicht mehr nur, wie lange hat man, wenn man Innovation gesagt hat, an neue Techniken oder neue Wirtschaftsmodelle gedacht. Nein, es geht auch um soziale Innovationen und dementsprechend sind auch die Akteure andere. Potenziell kann eigentlich jeder zum Innovierenden werden. Es geht eben nicht nur um Unternehmen oder Wissenschaft, die so die klassischen Innovationsträger sind, sondern auch eine ganze Breite aus der Gesellschaft. Deswegen, jeder kann und wird zum Innovierenden. Das beobachten Soziologen auf so einer sehr generellen Ebene, indem sie sagen, okay, unsere Gesellschaften werden eigentlich immer stärker zu Innovationsgesellschaften und Innovationen, Neues, Unbekanntes, werden immer stärker zur treibenden Kraft der Gesellschaft, die uns dann auch zusammenhält. Und dementsprechend spricht man auch immer von diesen Innovationen überall, Innovationen aller Art und Innovationen jederzeit. Was meinen wir damit? Ein bisschen konkreter, immer noch nicht ganz konkret, aber auch so eine Möglichkeit der Systematisierung sind so 4 grobe Felder. Zum einen geht es oft darum, Dinge zu machen, die irgendwie die Richtung ändern dessen, was passiert. Und da steht ganz stark auch ein Wunsch nach Änderungen oder Neuerungen und Umsetzung von irgendetwas zunächst mal Neuem dahinter. Innovation klingt immer positiv, ist es nicht zwangsläufig immer, aber wir gehen durchaus davon aus, dass die Menschen, die etwas Neues machen, davon ausgehen, dass sie was Besseres machen, dass das, was sie tun und wollen, für eine Breite der lokalen Gesellschaft auch was Besseres. Und sie sind dann meistens auch überzeugt von einer Idee, von einer Vision. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass neue Dinge oft gar nicht so ganz neu sind, sondern an Bekanntes anschließen. Und dann, deswegen mag ich dieses Puzzle. Also wir haben so verschiedene Puzzleteile und dann kommt eins dazu, das passt irgendwie, aber es passt noch nicht so ganz. Wir müssen irgendwie Wege finden, dieses Puzzleteil dann da so einzupuzzeln, dass es irgendwie passt. Und was wir auch beobachten, ist, dass gute Ideen eigentlich nur dann zu wirklichen sozialen Innovationen werden, wenn sie sich verbreitet. Also wenn sie auch anderswo aufgenommen wird, bekannt wird, umgesetzt wird. Das soweit mal als so ein bisschen so eine grobe theoretische Idee. Wenn wir dann von kreativen Lösungen reden, dann impliziert das Wort Lösung eigentlich schon, dass es Fragen oder Aufgaben oder Problemen gibt. Und die sind in ländlichen Räumen in Deutschland ganz breit. Ich habe jetzt hier beispielhaft mal eine Karte aus dem Raumordnungsbericht von 2017 mitgebracht, wo es um den demografisch bedingten Handlungsbedarf geht, also die prognostizierte Betroffenheit von Alterung und Bevölkerungsrückgang. Ich hätte aber auch ganz viele andere Karten mitbringen können, wo wir einfach sehen, dass wir ein ganz diverses Bild haben und auch die Schwierigkeiten, die wir in ländlichen Räumen haben, ganz unterschiedlich sein können. Die reichen von Abwanderung und demografischem Wandel, der oft auch thematisiert ist, bis hin zu aber auch einem großen Siedlungsdruck in ländlichen Räumen und die Überlegungen, ob man nicht auch andere Wohnformen anbieten müsste, weil es eine große Nachfrage auch nach Bauland gibt. Deswegen sind kreative Lösungen eigentlich immer sehr ortsspezifisch. Es gibt kaum oder nur sehr schwer so eine Folie, die man manchmal gern hätte. Wie mache ich es denn nun? Ne? Die sind auch oft unkonventionell und manchmal scheinen sie klein, haben aber eine große Wirkung. Was kann es sein? 3 Bereiche, die ich mal mitgebracht habe, nämlich neue Organisations- und Kooperationsmodelle. Und da beobachten wir spannende Dinge wie die Verbindung von Arbeit und Urlaub an einem Ort oder auch Einrichtungen für Kinder und Senioren gleichzeitig unter einem Dach. Das ist manchmal schwierig, weil da rechtliche Voraussetzungen nicht unbedingt immer mitspielen wollen. Ein schönes Beispiel, was mir sehr gut gefällt, ist auch das musikalische Picknick. Das durfte ich kennenlernen in Italien, in einer ländlichen Gemeinde, wo sich lokale Bauern und der örtliche Jazzverein zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir organisieren ein musikalisches Picknick an Orten auf unserem Gemeindegebiet, wo normalerweise niemand hingeht. Weil dann haben wir die Chance, dass diese Orte überhaupt wieder ins Bewusstsein rücken. Die Musik hilft, wer Musik interessiert ist, bekommt noch unsere Vereinsarbeit auch mit. Und wir haben ja ganz viele tolle lokale Bauern, die ganz viele tolle Dinge anbauen, die vielleicht auch nicht so bekannt sind. Und wir verknüpfen das alles miteinander. Oder ein letztes Beispiel sind auch als neue Organisationsform. Immer wieder treffen wir auf Netzwerke, wo man gar nicht genau weiß, was sind die jetzt? Die sind kein Verein, die sind keine Stiftung, die sind kein Unternehmen. Die kann man nicht so ganz greifen, aber die sind extrem bedeutsam für die Akteure. Neue Nutzungsmodelle kennen wir auch, Sie vermutlich besser oder einige von Ihnen, gehe ich davon aus, haben verschiedene Dinge ausprobiert. Schönes Beispiel, was wir immer gerne anführen, ist die Oper im Schweinestall. Übernachten in der Kirche, weil wir uns ja auch nach kirchlichen Akteuren fragen. In einem Dorf, wo wir gerade forschen, wurde beispielsweise in der Kirche eine Pilgerherberge eingerichtet, die auch vorzüglich genutzt wird. Oder ein Treffpunkt in einem alten Konsum, der früher war es, hat man dort Lebensmittel eingekauft. Heutzutage trifft man sich dort am Sonntag zum Spielen oder um einen Kurs gemeinsam zu machen, Spanisch zu lernen, was auch immer. Manchmal sind es aber auch tatsächlich nach wie vor neue Techniken, wirklich im technischen Sinne. Ob das jetzt die App zum Ein- und Ausschalten der Straßenbeleuchtung ist oder eine smarte Bürgerhalle, die man mit Hilfe eines Codes öffnen kann und deswegen vielleicht auch häufiger genutzt wird. Oder die digitale Mitfahrerbank, mit der hier und da experimentiert wird. All das finden wir als Lösungsansätze. Offene Prozesse, was meinen wir damit? Wir haben schon gerade vielleicht so ein bisschen erahnen können, diese Lösungsansätze sind mitunter unkonventionell und trotzdem haben wir eigentlich immer so ein klares Bild eines linearen Verlaufes. Wenn wir uns langfristig, und wenn ich sage langfristig, meine ich Prozesse, die teilweise 30 Jahre dauern, soziale Innovationen anschauen in ländlichen und auch städtischen Räumen, kommen wir immer wieder drauf, es gibt so 5 Phasen, die nur idealtypisch irgendwie hintereinander verlaufen. Und ich fange immer an mit so einer gewissen Kritik oder Unzufriedenheit an dem, was besteht. Und es gibt auch schon so erste Ideen, aber noch nicht so richtig eine Umsetzung. Und erst in so einer zweiten Phase werden eigentlich die Ideen so ein bisschen zusammengeführt. Und dann erst, wir nennen es dann Formatierung, erleben wir eigentlich so eine wirkliche soziale Innovation, nämlich dass die Dinge nicht mehr nur an einem Ort stattfinden, sondern auch anderswo kopiert, umgeformt und so weiter werden. Dieser idealtypische lineare Prozess, den sehen wir aber im Alltag ganz oft nicht. Und das ist auch wichtig, dass man sich klar macht, es ist nicht alles immer linear schön planbar. 2 Beispiele dazu. Eine Digitalisierungsstrategie eines Dorfes. Die Dorfakteure dort nennen das tatsächlich Digitalisierungsstrategie, sagen aber auch selber, eine Strategie impliziert eigentlich immer den Gedanken eines Weges, den haben wir gar nicht im Kopf. Wir kennen nur unsere einzelnen Elemente, die wir so machen wollen. Wir wollen ein Dorfauto anschaffen, was mit Hilfe einer App verwaltet werden soll. Wir haben hier unseren Treffpunkt mit gratis WLAN, das man auch außerhalb der Öffnungszeiten nutzen kann. Wir wollen Kompetenzen schulen, weil wir wollen das irgendwie, wir wissen gar nicht so, ob es jetzt eins davor und danach und was unser wirkliches Ziel ist, aber das sind alles so Elemente, die wir irgendwie brauchen und die wir auch angehen, ganz aktiv. Ein zweites Beispiel ist fast ein bisschen gegenteilig. Dort ist nämlich das Ziel klar, nämlich es soll ein Haus zum offenen Ort in einem Dorf werden. Das Ziel ist irgendwie klar, man hat so eine Idealvorstellung, so eine Vision, wie man auch sagen könnte, was am Ende dastehen soll. Aber wiederum, die Schritte werden ganz klein gegangen. Natürlich gibt es Planungen, aber die können teilweise aus finanziellen Gründen, aus kapazitären Gründen gar nicht in so einer idealtypischen Reihenfolge umgesetzt werden. Und man wohnt vielleicht schon, bevor überhaupt alles renoviert ist. Dann sucht man mal wieder hier und dort Gelder, weil der ganze Prozess viel zu groß wäre, um ihn in einem Stück zu machen. Man sucht sich Partner, um in einem Netzwerk aktiv zu sein und neue Ideen zu generieren. Und auch das ist dann eigentlich wieder so ein Puzzleteil. Und eigentlich können wir, wenn wir als Wissenschaftler so schön idealtypisch daherkommen, erst in 20 Jahren schauen, na, haben wir da jetzt so einen linearen Prozess oder haben wir den eigentlich nicht? Wie ist das eigentlich? Müssen wir unsere Vorstellungen vielleicht auch ändern aufgrund dessen, was wir sehen? So, und wer sind diese Menschen? Wenn wir aktuell in die ländlichen Räume gucken, sehen wir eigentlich so grob drei Typen, die nicht eins zu eins immer so zu finden sind, aber wir unterscheiden sie jetzt mal so. Die erste Gruppe bezeichnen wir als Kreative und Visionäre. Das sind, und vermutlich haben das die meisten von Ihnen auch im Kopf, oft junge Menschen. Es sind aber oft auch Ältere, die aus dem Berufsleben ausgeschieden sind und nochmal was ganz Neues machen wollen. Die haben meistens großartige Ideen, ganz viel Kraft, was Neues zu machen vor Ort, einen Ort auch voranzubringen und können sowohl Zugezogene sein, oft sind es aber auch Rückkehrerinnen. Manchmal wohnten sie aber auch schon vor Ort und es gab nur irgendeinen Anlass, der ihnen eine großartige Idee irgendwie gegeben hat. Eine zweite Gruppe, die wir oft sehen, nennen wir dann Pragmatikerinnen und Problemlöser. Da geht es meistens darum, dass es ein sehr konkretes Problem vor Ort gibt, was man lösen will. Das finden wir oft wirklich klassische, in Anführungszeichen klassische Ortsfunktionäre, sei es der ehrenamtliche Ortsvorsteher oder eine zivilgesellschaftliche Initiative, manchmal sind es auch einzelne Bürger, der Vereinsvorstand vom Dorfverein oder was auch immer. Und dann sehen wir aber auch Profis und Institutionalisierte, die auch wichtiger oder vielleicht sogar wichtiger werden wieder. Die sind nämlich tatsächlich aufgrund ihrer beruflichen und geschäftlichen Situation wirklich mit dem Vorantreiben ländlicher Entwicklung beschäftigt. Und auch da finden wir aber eine ganz große Breite von den klassischen Verwaltungsebenen im Landkreis, im Amt, in der Gemeinde, bis hin zu inzwischen teilweise institutionalisierten Dorfkümmerern, Stiftungen, anwendungsorientierte Forschungsinstitute haben wir auch ganz oft, die dann vor Ort Prozesse mitbegleiten, mitorganisieren. Und oft haben wir natürlich auch Mischformen von all dem. Und um auf den Begriff der Raumpioniere zu kommen, in unserer Vorstellung können eigentlich alle dieser Akteure zu Raumpionieren werden. Für uns sind Raumpioniere tatsächlich Menschen, denen es gelingt, einen Raum neu zu füllen. Das kann sowohl physisch gemeint sein, indem ein leerstehendes Haus neu zu Leben erweckt wird, aber auch quasi nur kommunikativ, indem ein Ort, der irgendwie so ein bisschen vor sich hin dümpelte und man hat so eine gewisse Frustration vielleicht gespürt, wieder einen ganz neuen Schwung bekommt, weil jemand daherkommt und sagt, so jetzt machen wir mal. Und dann sind plötzlich irgendwie viele Menschen wieder motiviert, um was zu machen. Was begegnet uns da ein bisschen konkreter für Akteure? Auch das wieder idealtypisch, der eine oder die andere wird vielleicht reale Akteure wiedererkennen. Ein Beispiel, womit wir uns am IRS häufig beschäftigen, sind Sozialunternehmen. Beispielsweise kennen wir da eines, was Gemeinschaftsräume schafft und auch offene Werkstätten und kleine Labore im ländlichen Raum, die dazu führen, dass Menschen sich wieder neu begegnen können und gleichzeitig gemeinsam etwas entwickeln, etwas basteln, etwas ausprobieren und so weiter. Aber auch junge Menschen aus der Kreativbranche, die ein Haus im Dorf kaufen wollen und einen offenen Ort schaffen wollen und dann auch noch ein Netzwerk gründen und plötzlich ganz viel passiert in dem Dorf, aber auch großräumiger in dem gesamten Netzwerk oder eine Stiftung, die sich für ländliches Coworking beginnt zu interessieren und dann auch Menschen dazu motiviert, einen eigenen Coworking-Space zu gründen und dann entsteht eine Genossenschaft. Auch das ein Beispiel, was wir hier im Zukunftsforum sicherlich schon gehört haben. Oder ein diakonisches Werk, was gemeinsam mit einer Kirchengemeinde ein Dorfzentrum mit Dorfladen im ländlichen Raum betreibt und auch damit wieder eine neue Zentralität in den Ort bringt. Eine Kita ist angeschlossen, man kann wieder einkaufen. Das Ganze ist noch als inklusives Projekt gedacht. Oder ein Beispiel, mit dem ich mich gerade in meiner Forschung beschäftige, in einem Dorf. Dort ist nach dem Ende des Berufslebens ein älteres Ehepaar hinzugezogen und hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass hier nichts passiert. Na, dann müssen wir es eben selber machen. Und hier gibt es doch dieses Haus in der Ortsmitte, das kaufen wir jetzt. Und wir machen da jetzt einen Gemeinschaftsort draus und wir öffnen das und wir renovieren das. Und die werden plötzlich innerhalb weniger Jahre, ohne dass sie das jemals geplant hatten, zum Ortsvorsteher, zum Dorfvereinsvorsitzenden und sind plötzlich ganz wichtig. Und alle anderen sagen, ja, wenn die nicht gekommen wären vor 5 Jahren, dann würden wir doch weiter in unserem Dornröschenschlaf herumdümpeln. Und es war total wichtig, dass diese Externen quasi gekommen sind und gesagt haben, wir wollen hier was machen. Das hat uns auch motiviert, wieder selber was Neues zu machen. Und was sehen wir daran? Wir sehen, es gibt ganz viele neue Akteure im ländlichen Raum, aber oft ist es so ein bisschen so ein Geklettere zwischen neu und alt, zwischen verschiedenen Widerständen, auf die man auch trifft, Fördermittel, wo man nicht ganz genau weiß, wo kann man die jetzt beantragen, kann ich die beantragen, habe ich die Kraft dazu? Und ich glaube, deswegen sind wir heute auch hier, um das konkret auch mal fürs LEADER-Programm durchzudiskutieren. Und ich glaube, dafür sind Sie dann die viel besseren Experten, als ich das bin. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche frohe Weiterarbeit.
Ganz herzlichen Dank, Frau Sept. Ich habe noch ein kleines Geschenk für Sie. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Und ich hoffe, Sie bleiben auch noch bis zum Schluss. Und herzlich eingeladen, gleich mitzumachen, denn jetzt kommt die nächste Runde, die ich so langsam ankündigen würde.